Also BIG, das ist bei uns die Gruppe, die nach der Kinderstunde nochmal so ein bisschen biblischen Input bekommt, so ein paar Bibelverse auswendig lernt und noch ein paar andere spannende Sachen. Und die hätten das gerne, dass das ihr Raum ist, den wir da gestrichen haben. Aber das ist natürlich nicht so, weil wir ab Januar 7 Kinderstunden haben werden und wir haben nur 7 Kinderstundenräume im Erdgeschoss und im ersten Stock. Das heißt, die Bigler freuen sich darauf, dass sie ab Januar dann einmal im Monat im Keller. Okay, gut. Also das ist das Erste, ne? Und das Zweite ist, ne, gerade eben habe ich so gedacht, also der Zusammenhang von dem, was man sagt, ist nicht ganz unwichtig, ne? Also wir sind die Arche und das sind die Tiere, ne? Das, also im Zusammenhang ist das ein netter Satz gewesen, aber nur im Zusammenhang, nur im Zusammenhang. Okay, gut. Das fiel mir gerade noch so auf, so beim Zuhören. Als wir gerade das Lied gesungen haben, da habe ich gedacht, das ist eine Steilvorlage für meine Predigt. Ich würde gerne heute mit euch diese drei Begriffe durchgehen. Jesus als König, Priester und Prophet. Und die Älteren unter uns, so viele haben wir davon ja nicht, ne, die kennen die, welch ein Freund ist unser Jesus. Genau, richtig, wunderbar. Das ist ein Musiker, der hat das, der leidet da jedes Mal, wenn wir so ein Lied singen, ne, da sitzt er da und sagt sich, oh, warum singen wir denn so einen alten Schinken, ne? Musikalisch ist das Ding anstrengend. Also, welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht? Und so weiter und so fort, ne? Und dann gibt's eine Zeile, und so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Oh, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Heute am Ende der Predigt werde ich euch auffordern, eine Entscheidung zu treffen und zu reagieren und zu sagen, ich lasse mich auf das ein, was hier gepredigt wurde, oder ich lasse mich nicht darauf ein, und beides braucht dann irgendwie eine Entscheidung. Nur, dass ihr schon jetzt wisst, ich werde euch eine Frage nachher stellen und auf die müsst ihr reagieren, welcher Form auch immer. Ich fange mal mit dem Einfachsten an, ja? Jesus als Priester. Das, was wir gerade eben gesungen haben, ist ein klassisches Lied, das sich damit beschäftigt, dass Jesus unser Priester ist. Das Bild, das hier verwendet wurde, ist, dass er die Tür hin zu Gott geöffnet hat. Da steckt ja mehreres drin. Das eine ist, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Da sind wir ja schon mal einen ganzen Schritt weiter als viele andere Leute in unserer Gesellschaft, die denken, naja, von Gott kann man ja nichts wissen. Und wenn man was von Gott weiß, dann ist das eine ganz geheime Privatgeschichte, die sowieso nicht erzählbar ist, in welcher Form auch immer. Also auf jeden Fall gibt es einen Weg hin zu Gott. Das setzt dieses Lied irgendwie voraus. Und es gibt irgendwie so etwas wie eine verschlossene Tür. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass jemand die Tür öffnet, wenn diese Tür nicht geschlossen gewesen wäre. Die Grundidee, dass es offensichtlich nicht easy ist, selbstverständlich ist, zu Gott zu kommen oder dass Gott zu uns kommt, die Grundidee ist in Menschen drin, solange es Menschen gibt. Wir ahnen, manche von uns wissen, manche von uns spüren, dass es Gott gibt. Und wir spüren, wir ahnen, wir wissen, dass es irgendwie nicht selbstverständlich ist, mit Gott in Kontakt zu kommen oder dass Gott mit uns in Kontakt kommt. Es ist offensichtlich nicht was zutiefst in uns Angelegtes als Erwachsene. Es gibt ein nettes Experiment, was ihr machen könnt, wenn ihr böse Tanten und Onkel sein wollt. Versucht mal einem Kind zu erklären, einem kleinen Kind zu erklären, dass es keinen Gott gibt. Ja? Also versucht mal einem 4-5-Jährigen zu erklären, dass es keinen Gott gibt. Ja? Es ist richtig schwierig. Ihr könnt dann am Ende sagen, Spaß, ne? Gibt ihn doch. Ne? So vom, ne? Da werdet ihr ein gelöstes Gesicht vor euch sehen, weil für Kinder ist das total klar, dass es Gott gibt. Super klar. Also da müssen Kinder schon sehr, sehr schräg groß werden, damit das irgendwie nicht da ist. Das geht dann irgendwann verloren. Irgendwo so im Laufe des Weges ist das dann irgendwann nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. Und wir merken dann irgendwie, dass solche Geschichten, wie Thorsten das gerade erzählt hat, sagen so, ja, irgendwie merkte ich, ich muss mal handeln, ich muss mich mal auf den Weg machen. Also es gibt da Dinge, die habe ich vielleicht für Gott gemacht, aber ich will doch Dinge mit ihm machen. Dieses mit ihm, das habe ich so gar nicht gelebt und nicht erlebt. Offensichtlich ist es nichts Selbstverständliches, Zugang zu haben zu Gott und diesen Zugang auch zu benutzen. Die klassische Person durch alle Religionen hinweg ist der Priester, um diesen Zugang zu öffnen. Die Idee eines Priesters ist, es gibt Menschen, es gibt Gott und irgendwer verbindet diese beiden miteinander. Das ist die klassische priesterliche Idee. Das ist eins der Gründe, warum wir in unserer Gemeinde Pastoren nicht Priester nennen, weil ihr braucht mich nicht, um zu Gott zu kommen. Und Gott braucht mich auch nicht, um zu euch zu kommen. Sondern jeder von uns kann direkt zu Gott kommen. Aber das hat einen Grund, dass das so ist. Nämlich, es gibt einen Priester, den Gott selbst gesetzt hat, das ist Jesus selber. Jesus selber ist unser Priester. Es gibt eine Bibelstelle im Neuen Testament, die ist so ein bisschen blumig. Ich lese die mal vor, Hebräer 4. Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, was wir in Versuchung geführt worden, der in allem, wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Für die Leute, die das damals gelesen haben, Hebräer, Menschen mit einem jüdischen Hintergrund, ist diese Passage voll von Anspielungen an Bilderwelten, die sie kennen. Der Thron der Gnade ist ein Begriff für den allerinnersten Bereich des Tempels. In diesen allerinnersten Bereich des Tempels darf nur einer rein, nämlich der hohe Priester, der Priesterchef, Chef. Und der darf da rein und kann vor diesem Thron der Gnade bestehen, weil er sich selber vorher nach einem komplizierten Ritus gereinigt hat von Schuld. Und jetzt kann er mit der Schuld des Volkes wiederum vor den Thron der Gnade treten und machen, dass Gott diese Schuld nicht mehr sieht. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass das, was hier alles passiert, dass das alles nur vorläufig ist, Bilder sind, Vorschattungen sind für das Eigentliche, was kommt. Und das Eigentliche, was kommt, ist, dass Jesus der hohe Priester ist. Dass Jesus der ist, der mit unserer Schuld vor den Thron Gottes tritt, vor den Thron der Gnade, wie es hier so schön heißt, vor diesem Thron Gottes tritt. Und deswegen steht Schuld nicht mehr zwischen Menschen und Gott. Wir haben einen freien Zugang zur Gnade Gottes. Wir haben einen freien Zugang zum Wesen Gottes. Thorsten hat gerade davon erzählt, dass er einer Frau muslimischen Glaubens und der Mann ist zum Islam konvertiert, wie tief oder ähnlich das war oder nicht, war ja hier nicht Thema, wie er dieser Frau ein neues Testament gibt, um ihr zu helfen, Gott kennenzulernen. Und da würden wir ja sagen, Gott kennt sie ja vielleicht sogar. Also sie betet ja zu einem Gott. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gott kennen und Zugang haben zu Gott. Zugang zu Gott ist Jesus. Ohne Jesus kein Zugang zu Gott. Es gibt eine Menge Menschen in dieser Gesellschaft, die haben irgendwie Erfahrungen mit Gott gemacht. Es gibt eine Menge Menschen in unserer Gesellschaft, die haben irgendwie Ideen von Gott. Und manchmal ist es auch was, was ihnen Kraft zufließen lässt, dass ein Gott diese Welt hält. Aber die Bibel redet von Jesus als dem Priester und sagt damit, wenn du Gott begegnen willst und Gott dir begegnen soll, dann brauchst du einen, der dir die Tür aufschließt und das ist Jesus selbst. Alles, was davor ist, soll dir einen Geschmack geben soll dir eine Hoffnung geben, soll dir Energie geben zu sagen, ich will das, ich will diesen Weg gehen, ich strecke mich danach aus, aber das ist noch nicht das eigentliche Ziel, alles was davor ist. Wir brauchen Jesus selber, um Zugang zu haben zu Gott. Jesus ist Priester. Jesus ist Priester. Er öffnet uns den Weg hin zu Gott. In dem Setting, in dem wir hier sind, ist das für die allermeisten, die hier sitzen, total easy. Und sagen, ja, so ist das. Ich habe Zugang zu Gott und meine Schuld steht nicht mehr zwischen mir und Gott wegen Jesus. Deswegen ist Jesus gestorben, damit meine Schuld nicht mehr den Weg hin zum Vater blockiert. Bis hierhin ist es einfach. Für manche Gäste und vielleicht, also auf jeden Fall für viele Leute, die in der Gesellschaft unterwegs sind, ist dieser Priestergedanke schon total schwierig. Ich bin doch, also wenn Gott mich nicht so nimmt, wie ich bin, dann hat er das Problem. Ja? Also so auf dieser Ebene findet das ja häufig statt. Und da müssen wir akzeptieren, dass Gott sagt, nee, weißt du bestimmst nicht die Regeln, wie wir zueinander kommen. Ich nehme dich nur zu mir, wenn ich dich gewaschen habe. Ich nehme dich nur zu mir, wenn ich dich losbekommen habe von deiner Schuld. Und das geschieht in und durch und mit Jesus. Jesus ist unser Priester. Ich gehe mal auf das Zweite. Jesus ist unser Prophet. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 gibt es so eine Passage, die eine der Schlüsselstellen, denke ich, ist in der Geschichte, der Lebensgeschichte Jesu und dann eben auch in der Lebensgeschichte der ersten Christen. Es gibt ja mehrere Sachen so, da addiert sich sowas zueinander und dann gibt es so bestimmte Sachen, da biegt die Geschichte ab oder bekommt ein neues Tempo oder irgendwie sowas. Und das ist eine von diesen Passagen. Matthäus 16, ab Vers 13, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam. Das ist übrigens Caesarea Philippi, ne? Caesarea Philippi, Cäsar, ja? Caesarea Philippi war das Machtzentrum der römischen Besatzung. Das war zutiefst römisch durchtränktes Gebiet. Hier war Macht. Also als Jesus in dieses Gebiet kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Messias ist dieselbe Bedeutung wie das griechische Wort Christos. Deswegen nennen wir Jesus Christus. Messias ist die aramäische und hebräische Bezeichnung für den Retter, für den Gesalbten wörtlich. Und Christus meint auch den Gesalbten. Den, der, also gesalbt, ne, Öl, ne, der mit Öl übergossen wurde, als Zeichen dafür, dass der Heilige Geist über ihm ist. Jesus ist in diesem Sinne tatsächlich mal einmal gesalbt worden, aber das ist eine eher skurril andere Geschichte. Petrus sagt, die anderen, die halten dich alle für einen Propheten. Und beim Stichwort Prophet haben wir wahrscheinlich die größte Zustimmungsrate, wenn wir in unsere Gesellschaft reingehen. Das akzeptieren Leute irgendwie. Jesus sagt was über Gott und irgendwie wird ihm auch zugestanden, dass wenn er was über Gott sagt, dass das schon verhältnismäßig viel Hand und Fuß hat. Er ist ein Prophet. Er ist einer, der die Dinge Gottes auslegt. Es gibt irgendwie was wir über Gott wissen können. In seinem Fall gab es das gesamte Alte Testament schon. Und jetzt kommt Jesus und nimmt das, was wir gehört haben von früher, trägt es in die Gegenwart, legt es den Leuten aus und wir hören ihm zu und sagen, hey, das ist spannend, so über Gott zu denken. Ein Kollege von mir hat in grenzenloser Selbstüberschätzung festgestellt, jede gute Predigt ist eigentlich Prophetie. Okay. Na, also eigentlich ist das, was wir tun in Predigten, ist ja, wir nehmen alte Texte, tragen sie in die Gegenwart und legen sie so in der Gegenwart aus, dass Leute heute was damit anfangen können, dass es sie heute berührt, dass es heute was in ihnen anstößt, in ihnen weckt. Die anderen, viele, eigentlich alle, halten ihn für einen Propheten. Damit können wir was anfangen. Damit können vielleicht alle was anfangen, die hier drin sitzen. Wir sagen, ja, dieses prophetische Element, dass er so ein besonderer Gottestyp ist und war und dass er deswegen irgendwie nochmal anders von und über Gott reden kann als irgendjemand sonst, das ist irgendwie zu verstehen. Das gestehen wir ihm zu. Das darf er. Genauso wie es mir zugestanden wird, irgendwie die Bibel auszulegen und zu sagen, hier, guckt mal hierhin, guckt mal dorthin. Und damit kann man sich dann irgendwie auseinandersetzen oder zusammensetzen. Ich gehe nochmal in eine andere Stelle, Johannes 7, 16 und 17. Und das könnte ja auch die Formulierung eines Propheten sein. Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Jesus sagt, beansprucht für sich, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Das, was ich hier sage, das kommt von Gott. Das, was ich hier sage, ist konform zu dem, was Gott euch sagen würde. Ein hoher Anspruch. Und das, was er sagt, ist dann, wenn ihr wirklich den Willen Gottes tun wollt, dann werdet ihr erkennen, dass ich etwas sage, das Gott sagt. Solange ihr nicht tun wollt, was Gott von euch will, werdet ihr auch mit meinen Worten Schwierigkeiten haben und werdet daran rumkritteln, in welcher Form auch immer. Also er steht hier schon verhältnismäßig anspruchsvoll vor uns. Er sagt, wenn ihr wirklich Gott folgen wollt, dann müsst ihr mir zuhören. Das sage ich nicht. Er ist Priester, er ist Prophet. Bis hierhin kommen wir damit noch irgendwie zurecht. Die Predigt, die ich heute halte, habe ich so in der Grundidee seit einem halben Jahr, trage ich die mit mir rum. Das ist selten. Es ist verhältnismäßig selten, dass ich Predigten so lange irgendwie, aber zwischendurch passiert das mal. Irgendwann ist mir beim Beten und beim Nachdenken und irgendwie, weiß nicht, an welcher Stelle es genau passiert ist, ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass man eigentlich mit diesem Dreiklang König, Priester und Prophet gut aufzeigen kann, wo vielleicht das Problem liegt. Wo die Herausforderung liegt. Für uns ist Jesus völlig in Ordnung, solange er uns erlöst, uns der Friede Gottes überfällt, durchdringt, das Gute von Gott Zugang hat zu uns und wir Zugang haben zu ihm, Zugang zum Thron der Gnade. Für uns ist Jesus auch völlig okay als Ausleger dessen, was Gott sagt, als Verkörperung dessen, was Gott sagt. Und offensichtlich ist Gott ein Guter, wenn man sich Jesus anguckt. Er heilt, er befreit, er spricht Identität zu. Boah, ey, Gott ist gut. Und wenn wir darüber je Zweifel hätten, dann muss man nur eine der Lebensgeschichten Jesu sich angucken, um zu sagen, Gott muss wirklich gut sein. Wenn das sein Bote ist, dann ist Gott wirklich gut. Durch und durch gut. Er ist der Prophet Gottes. Bis hierhin, alles gut. Ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist die Frage, darf Jesus unser König sein? Der Priester und der Prophet, das geht. Der König, das ist die Frage. Ich gehe mal mit euch in eine alttestamentliche Passage erstmal. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 3, da ist von Samuel selber die Rede. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten unerfüllt. Also was immer Samuel gesagt hat, das ist auch so passiert. Ganz Israel von Dan bis Beersheba, also von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Auch weiterhin erschien der Herr in Schilo. Der Herr offenbarte sich Samuel in Schilo durch sein Wort. Also, Samuel wuchs auf in Schilo und Schilo war der Platz, an dem es diesen Thron der Gnade gab. Aber Samuel war kein Priester. Es gab Priester dort, die also diesen Dienst gemacht haben. Der sah ein bisschen anders aus, als wir uns das so vorstellen oder von anderen Teilen der Bibel kennen. Das sind alles Details, die jetzt nicht so wichtig sind. Und er kam als verhältnismäßig kleiner Junge dahin. Die Bibel sagt, als er entwöhnt war. In der damaligen Zeit eher mit 5, 6 als mit 2 Jahren. Ja, aber er kam verhältnismäßig früh dorthin. Und ist dann dort aufgewachsen im Tempel. Unter diesen ganzen Priesterleuten. Und irgendwann fängt Gott an, zu Samuel zu reden. Und das ist besonders, weil zu dieser Zeit Gott wenig geredet hat. Die Bibel sagt das ausdrücklich. Das Wort des Herrn war damals selten in Israel. Und jetzt fängt er an, zu Samuel zu reden. Und Samuel hat offensichtlich ein Herz, das in der Lage ist, damit umzugehen. Er ist wirklich ein Prophet Gottes. Und immer wieder hört Samuel Gott und kann aus diesem Hören heraus Impulse geben. Er wird zu einem Richter in Israel. Richter waren Leute, die Recht gesprochen haben, waren aber auch Anführer. Das ist so eine Doppelfunktion. Wir haben ja irgendwie heute sowas wie drei Gewalten, die geteilt sind und so. Das war damals alles so nicht. Irgendwann wurde irgendwer von Gott berufen, ein Richter zu sein. Und dann war er das auch. Und dann war er das in der Regel auch für Lebenszeit. Aber mit Samuel endet diese Zeit der Richter. Im 1. Samuel Kapitel 8, keine Bange, ich komme gleich zu meinem Thema. In 1. Samuel Kapitel 8, da heißt es, sie, die Israeliten, sagten zu ihm, zu Samuel, du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Samuels Söhne waren ein Grauen. Darum setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Aber Samuel missfiel es, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betete deshalb zum Herrn. Und der Herr sagte zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Die Israeliten gucken sich Samuels Familie an und sagen, ey, wenn der Samuel stirbt, ne, dann haben wir entweder keinen Anführer, oder seine Rotte. Ja? Und die Jungs, ne? Also die reiten uns ins Verderben. Das funktioniert gar nicht. Wir brauchen jetzt eine Sicherung von Gegenwart und Zukunft. Wir brauchen einen König. Samuel erklärt dann dem Volk, was das heißt, einen König zu haben. Sie werden euch finanziell ausbeuten. Sie werden die hübschesten Frauen zu sich holen. Sie werden und so weiter und so fort. Was Könige so tun. Wenn Leute erstmal in Palästen sind und keiner sie mehr stoppt, dann holen sie sich, was sie haben wollen. Felder, Frauen, Geld. Sie werden mit euch Kriege führen. Sie werden allen möglichen Mist machen. Ihr habt da einen König. Ja, super Gefühl. Ja, das, endlich habt ihr was, womit ihr die Bunte füllen könnt. Oder die Gala oder was auch immer. Ja, aber das wird passieren. Aber sie wollten nicht auf ihn hören. Ich lese ab Vers 19. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte, nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen, er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Wer regiert unser Leben? Ich behaupte, die meisten von uns haben eine tiefe Sehnsucht, zu sein wie alle anderen. Zu sein wie die Nachbarn. Ein Tick besser, ein Tick netter, ein Tick christlicher, ja? Aber nicht übertreiben. Und auf keinen Fall völlig anders. Wir wollen reinpassen. Diesen Krieg, finde ich, erleben ganz stark unsere Kinder. Aber da trainieren wir das über die Jahre hinweg und wir tragen das rein in das Berufsleben, wir tragen das rein in unsere Nachbarschaften. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ich wäre gern dein Prophet und dein Priester und dein König. Und das Spannende ist, wir kriegen diese drei Dinge nur im Paket. Denn wir kriegen Jesus oder wir kriegen ihn nicht. Wir kriegen ihn for free. Wir müssen nichts dafür tun. Wir müssen nichts dafür bezahlen. Aber wir bekommen ihn, und da ist die Bibel sehr, sehr eindeutig, indem wir alles andere loslassen. Nicht dieselben Herrscher, nicht dieselben Könige, keine anderen Priester, keine anderen Propheten. Wir bekommen Jesus nur komplett oder gar nicht. Ich finde diese Formulierung so stark, weil sie was aufzeigt. Wir wollen sein wie alle anderen Völker. Guck dich doch mal um, Samuel. Die Ägypter haben einen Pharao. Ein Pharao. Ja? Und guck dir das an in Babylon. Ja? Oh, guck dir das an. Bist du mal da gewesen in Mesopotamien? Hast du diese unglaublichen Pyramiden gesehen, die die gebaut haben? Ja? Die Zikkurate, die da haben, solche Städte, sowas kannst du nur bauen, wenn du einen König hast. Selbst die Syrer haben, also die Assyrer, selbst die haben einen König. Ja? Und dann kannst du rumgehen. In Kreta gibt's Könige und in Ur gibt's einen König und überall gibt's Könige. Hey, nur wir Loser, ja? Wir Volk Gottes, wir haben keinen König. Und das ist uns peinlich. Das ist uns unangenehm. Wir wollen sein wie alle anderen. Samuel, mach uns einen König. Wir wollen sein wie alle anderen. Und Gott kommt zu uns und sagt, ich will nicht, dass ihr seid wie die anderen. Ihr sollt mir ein Volk sein von Priestern und Propheten. So ist die Berufung der Israeliten gewesen, zu Mosezeiten, ein Volk von Priestern und Propheten. Das war die Berufung. Ein Volk von Priestern und Propheten. Das ist unsere Berufung. Wir sollen für diese Welt eine Auslegung sein des Willens Gottes, Propheten. Wir sollen eine Brücke sein für Menschen hin zu Gott, Priester. Und wie sind wir das? Wie können wir das sein? Indem Gott unser König ist. Indem Gott uns regiert. Indem die Entscheidungen unseres Lebens nicht mehr unsere Entscheidungen sind, sondern Gottes Entscheidungen sind. Indem wir uns umdrehen zu Gott und ihn fragen, was willst du? Und ob ich da Bock drauf habe oder keinen Bock drauf habe, spielt dann keine Rolle. Er ist König. Wir sind es ja gewohnt, irgendwie beim Begriff König irgendwie so ein bisschen an diese komischen Pappfiguren zu denken, die so durch die Hochglanzgazetten irgendwie durchgehen. Könige sind uneingeschränkt herrschende Leute ihres Volkes gewesen. Könige wurden abgesetzt, indem man sie umgebracht hat. Das war die einzig reelle Form, einen König loszuwerden. Oder er ist von selbst gestorben. Das sind Könige. Im Römerbrief Kapitel 14, die eine Stelle, könnt ihr jetzt zig andere nehmen, aber die eine Stelle, wenn ihr die im Zusammenhang lest, dann werdet ihr merken, es geht thematisch um ein anderes Thema, aber irgendwie auch nicht. Nämlich in Römer 14 geht es eigentlich um ethische Fragen. In diesem Fall geht es um Speisevorschriften und warum die wichtig sind, alles egal. Es geht um ethische Fragen. Wie soll ich leben? Was darf ich nicht? Welche Entscheidungen soll ich wie treffen? Und mitten in diesem Ding, wie soll ich leben? Wie soll ich meinen Alltag gestalten? Mitten in dieses Ding, Vers 7 bis 9. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Das ist ja ein beliebtes Ding, ne? Zu sagen so, hey, was ich lebe, ja, das ist meins. Leben wir dem Herrn. Sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Oder um in unserer Predigtbild zu bleiben, um König zu sein über Lebende und Tote. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Weil er einen Machtanspruch begründet hinein in unser Leben. Jesus ist tatsächlich gekommen, uns nicht nur zu erlösen, uns nicht nur Erkenntnis zu geben vom Wesen Gottes und von den Gedanken Gottes, sondern er tritt rein in unser Leben und sagt, ich will, dass du meinen Willen tust. Ich will, dass du mir folgst. Das ist Christsein. Christsein ist nicht ein warmes, nettes, religiöses Gefühl, das so ein bisschen aufgepimpt ist mit ein paar schönen Versen. Christsein ist ein, lass es mich mal in einem scharfen Wort sagen, ein totalitärer Anspruch Gottes an unser Leben. Komplett. Gott kommt und sagt, ich will dein ganzes Leben. Haut und Haar, ich will alles. Die gute Nachricht ist, er will meinen ganzen Scheiß. Er will meinen ganzen Dreck. Er will meine ganzen Abgründe. Alles. Meine Unfähigkeit, meine Beschränktheit, er will alles. Die Herausforderung und die Schwierigkeit ist, er will alles. Er will meine Entscheidungskompetenz. Er will meine Selbstbestimmung. Er will meine Überlegungen. Er will alles. Das ist das, wie Jesus reintritt in unser Leben. Er will König, Priester und Prophet sein. König, Priester und Prophet. Ich habe es am Anfang gesagt, ich möchte euch auffordern, eine Entscheidung zu treffen. Und ich benutze nochmal diese Geschichte, die so rund um Samuel passiert ist und will sie umdrehen. Die Entscheidung, zu der ich euch auffordere, ist zu sagen, ich will die Könige ablegen. Ich will die Entscheidungsgewalt, die ich mir zubillige oder die ich dieser Gesellschaft mir gegenüber zubillige oder meiner Familie mir gegenüber zubillige, meiner Herkunft mir gegenüber zubillige, meiner Prägung mir gegenüber zubillige. Ich will die Könige meines Lebens. Will ich nicht. Ich will, dass Jesus mein König ist. Ich will, dass Jesus mein König ist. Und so wie die Israeliten, auch wenn man ihnen das 5-mal erklärt hat, nicht wirklich überblickt haben, was das heißt, einen König zu wollen, statt Gott, ist das bei uns auch so. Was das wirklich heißt, Gott als König zu wollen, statt all die anderen Könige, das überblicken wir auch nicht. Sondern da wachsen wir rein. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Bis wir es irgendwann mal begreifen. Bis es mehr und mehr Teil unseres Lebens wird. Bis es irgendwann so ist, dass auch Leute, die nicht so dicht an uns dran sind, sagen, hey, der meint es ernst. Die meint es ernst. Offensichtlich ist für den oder für die Christsein nicht einfach nur eine aufwendige Freizeitbeschäftigung. Sondern das merkt man Stunde für Stunde. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Man merkt es an den Entscheidungen, die diese Person trifft. Und es ist anders als das, wie das die anderen machen. Das ist die Einladung Gottes. Das ist die Einladung Gottes. Zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen, zu sagen, sei mein König, sei mein Priester, sei mein Prophet. Ich will, dass mein Leben dir gehört. Mit allem, was dazu gehört. Wir feiern heute Abend mal miteinander. Und ich werde gleich nochmal auffordern, richtig eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn du für dich so sagst, ja, heute hier und jetzt, das erste Mal oder nachdem ich lange Zeit vielleicht auch wieder anders gelebt habe, jetzt wieder mal, da möchte ich dich bitten, dass die Leute, die dir das Abendmahl austeilen, dass du denen das kurz sagst. Dass du sagst, ich habe diese Entscheidung heute getroffen. Mach das fest vor Menschen. Mach das klar vor Menschen. Grundsätzlich ist es so, dass wir zum Abendmahl nur indirekt die Einladenden sind. Der eigentlich einlädt, ist Jesus. Was wir tun, ist, dass wir eben sagen, Jesus lädt ein. Deswegen interessiert uns nicht, aus welcher Kirche du kommst oder in welche Kirche du gehst. Das ist nicht wichtig, was wir hier so an Traditionen mitbringen. Wichtig ist, dass du sagst, ich will an Gottes Tisch sein. Ich will an Gottes Tisch sein. Ich will ihm folgen als meinem König, Priester und Prophet. Er soll alles für mich sein. Und das sagen wir in Schwachheit und Demut, mit Dingen, die wir schier nicht auf die Reihe kriegen, Sachen, die wir vielleicht in diesem Moment gerade wieder festmachen mit Gott und vielleicht schon in einer halben Stunde scheitern. Das ist ja das Faszinierende. Gott hat kein Problem mit unserem Scheitern. Gott hat kein Problem mit unserer Sünde. Seit Jesus hat er damit kein Problem mehr. Unser Problem ist doch eher, dass wir uns abwenden von ihm. Dass wir vielleicht hier und da was für ihn tun, aber nicht mit ihm leben. Dass wir vielleicht hier und da Dinge richtig machen, aber letztlich immer selber entscheiden wollen, was richtig ist und falsch. Überleg doch mal, was eure Antwort ist auf die Frage, willst du, dass Jesus dein König, dein Priester, dein Prophet sein soll? Wir nehmen uns jetzt 30 Sekunden Stille und dann bete ich. Bete doch innerlich mit mir mit, wenn du Ja sagst zu dieser Frage. Jesus, ich leg dir mein Leben hin. Meine Entscheidung, meine Träume, meine Angst. Jesus, ich lege mich selber vor dir hin. Wer andere sagen, dass ich bin oder wer ich gerne wäre oder wer ich in meinen Augen bin, ich lege das vor dir nieder. Meine dunklen Seiten, meine Schuld, mein Versagen, das lege ich vor dir nieder. Jesus, ich will dir folgen. Nichts und niemand soll deinen Platz einnehmen in meinem Herzen. Nichts und niemand soll mehr prägen, was ich tue und was ich lasse. Herr, mach mich zu einem Priester und Propheten für diese Welt. Für meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen. Für mein Lebensumfeld. Jesus, ich lege dir meine Angst hin, ein Spinner zu sein. Und bitte dich, dass du mir den Mut gibst, dir zu folgen. Das Vertrauen, dass ein guter Gott gute Wege führt. Ich will dir gehören, Jesus. Ich will dich haben. Amen.